Ich habe mich schon immer sehr für das Thema Sterben, Tod und Trauer interessiert. Und dann stand wirklich vom ersten Tag an fest, komme was wolle, ich werde Bestatterin. Ich würde meine Hand dafür, glaube ich, ins Feuer legen, dass nirgendwo anderes so viel gestritten, gelacht und geweint wird. Weil mir eben die Familien ihre Verstorbenen anvertrauen und ich darf sie ein letztes Mal ankleiden und ich darf sie ein letztes Mal herrichten und sie praktisch dann für ihre Reise schön machen.
Kapum, der Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Denn Arbeit bewegt Zukunft.
Und endlich gibt's wieder eine neue Folge Kabum. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge rede ich mit Seren Gören. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Und wir sitzen nicht zusammen im Studio, denn Sie sind in Hamburg in Ihrem Geschäft mit dem schönen Namen Himmelsprojekt. Wie sind Sie denn auf diesen Namen gekommen und was ist das überhaupt für ein Geschäft?
Man errät zuerst nicht ganz so schnell, worum es geht. Es geht tatsächlich um Bestattungen. Und den Namen habe ich seinerzeit im Zuge meiner Neugründung, war das irgendwie abends, ja, in so einem Gedankenschwall kam dann so Himmelsprojekt, weil ich einfach eben sehr für individuelle Bestattungen plädiere. Und ich einfach wollte, dass meine Angehörigen ihre ganz eigenen Abschiedsprojekte kreieren.
Der Tod ist ja eigentlich so ein Thema, mit dem sich die wenigsten Leute gern beschäftigen. Sie haben den Umgang mit dem Tod zu Ihrem Beruf gemacht. Und zwar nicht, weil Sie aus einer Familie kommen, in der das schon in der 27. Generation das Familienunternehmen ist. Sie haben sich diesen Beruf richtig ausgesucht. Und zwar schon ziemlich früh. Wie kam es denn dazu?
Ja, mit 14 Jahren tatsächlich, also schon über 15 Jahre her. Ich habe mich schon immer sehr für das Thema Sterben, Tod und Trauer interessiert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank keine Berührungspunkte mit dem Thema. Ich fand es aber immer super spannend, wie Friedhöfe aussahen und da einfach rüberzulaufen und so weiter. Und ich komme aus einer Kleinstadt im Speckgürtel von Hamburg und da gibt es eine Eisziele, die war mal direkt hinter dem Friedhof. Und ich fand das immer so interessant, wenn wir da sonntags Eis essen gegangen sind, da immer so rüber zu luschern über den Zaun, ganz heimlich, weil über den Tod spricht man ja nicht. Und irgendwann habe ich dann mit 14 tatsächlich beschlossen, mein erstes Praktikum zu machen und dann stand wirklich vom ersten Tag an fest, komme was wolle, ich werde Bestatterin.
Das heißt, Sie sind in ein Bestattungsunternehmen gegangen und haben gesagt, ich möchte ein Praktikum machen. Was haben die denn gesagt?
Genau, mit 14 Jahren macht man ja so die ersten Praktika in der Schule und ich habe mich dann seinerzeit bei uns ein Dorf weiter um eine Praktikumsstelle beworben und ich sage auch immer irgendwie, dass das Schicksal findet einfach einen Weg, um halt eben einen Menschen in die richtige Richtung zu lenken. Und ich habe damals, als ich mit 14 Jahren mein erstes Praktikum gemacht habe und mein damaliger Chef mich nach meinem ersten Arbeitstag gefragt hat, na, kommst du denn morgen wieder? Weil in der Regel kommen viele Praktikanten tatsächlich eben nicht nochmal wieder, weil sie dann doch irgendwie Berührungsängste haben oder ähnliches. Und ich habe gesagt, egal was, ich komme morgen wieder und ich werde Bestatterin. Und ja, ich habe dann mein zweiwöchiges Praktikum dann zu Ende gemacht und so ist es dann auch dabei geblieben, dass ich dann auch am Wochenende dort mal gejobbt habe. Ganz freiwillig in den Ferien habe ich dort gejobbt, weil mir das einfach so unfassbar viel Spaß gemacht hat.
Und Sie sind dann auch gleich mit 14 schon in Berührung mit Toten gekommen. Also Sie durften nicht nur irgendwie die Gräber pflegen oder irgendwie Särge abstauben oder sowas, sondern tatsächlich Hand anlegen.
Genau, ich durfte dann tatsächlich auch gleich natürlich mit Zustimmung Hand anlegen, habe dann auch meine erste Verstorbene dann mit 14 Jahren gesehen und ich sage es immer wieder, das sage ich auch heute noch, die erste verstorbene Person, der man im Leben begegnet, die vergisst man nicht und so war das bei mir auch, das war eine ältere Dame, die ist seinerzeit im Pflegeheim verstorben, sie war sehr entsprechend schon angekleidet und mein Kollege hat mich dann seinerzeit sehr, sehr behutsam dann rangeführt und hat dann Schritt für Schritt erklärt, was mich eben erwartet, wenn das Sargoberteil dann gleich abgenommen wird.
Und Sie waren nicht erschreckt oder sonst irgendwas, sondern das fühlte sich richtig an.
Es fühlte sich richtig an tatsächlich, also sofern man richtig in dem Zusammenhang fühlen kann. Ich hatte keine Berührungsängste tatsächlich. Ich habe wahnsinnig Respekt davor, habe ich auch heute noch. Ich habe nach wie vor keine Angst, mit Verstorbenen alleine zu sein. Ich habe aber einfach unfassbar großen Respekt davor.
Vor der Person?
Genau, vor der Person, vor der Situation, weil man darf halt eben nicht vergessen, wir sind ganz häufig diejenigen, die die Verstorbenen das letzte Mal sehen. Na, also auch für die Familien, dann, wenn sie dann wissen, dass wir dann angekleidet haben und so weiter, sind wir in der Regel die letzten Personen, die diesen Menschen oder den unbewohnten Körper der Verstorbenen zumindest ein letztes Mal begegnen.
Aber ich versuche gerade mir vorzustellen, wie Ihre Eltern wohl reagiert haben. Na, also ich meine, dass Sie das Praktikum da machen, haben die dann ja mitbekommen und haben wahrscheinlich auch gedacht, naja, lass sie mal, danach sehen wir weiter, oder?
Genau so war es tatsächlich. Klar, meine Eltern waren natürlich anfangs not amused darüber, weil man halt eben, klar, man macht sich ja als Eltern natürlich auch Gedanken darum, ne? Wie kann es sein, dass man sich mit 14 Jahren für das Thema Sterben, Tod und Trauer interessiert? Und ich musste auch ein bisschen kämpfen, um mein Praktikum machen zu dürfen. Aber im Nachhinein, als sie dann wirklich gemerkt haben, dass das für mich wirklich ein Herzenswunsch ist, haben sie es begleitet und das machen sie auch bis heute. Und auch heute sind sie natürlich unfassbar stolz auf mich, wie ich dann natürlich auch dran festgehalten habe und meinen Weg gegangen bin.
Aber Sie haben trotzdem darauf bestanden, dass Sie erst noch mal eine andere Ausbildung machen, oder?
Also nicht drauf bestanden, aber das war so ein bisschen auch für mich so mein Plan B im Leben, sag ich mal, weil ich sag's immer wieder, es kann immer mal passieren, dass irgendwas auch in meinem näheren Umfeld passiert, dass ich vielleicht den Job nicht mehr ausüben kann. Was auch bei mir im Kollegenkreis beispielsweise auch schon passiert ist. Und dann wollte ich einfach immer einen Plan B in der Tasche haben und dann nicht vielleicht irgendwie mit Mitte 30 nochmal neu anfangen zu müssen. Und deswegen habe ich seinerzeit dann beim Rechtsanwalt gelernt und bin dann nämlich, und deswegen habe ich vorhin gesagt, das Schicksal führt Wege einfach zusammen. Als ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, hat mein damaliger Chef, wo ich mein allererstes Praktikum gemacht habe, eine Angestellte gesucht. Und dann habe ich bei ihm geklopft und habe gesagt, ich habe dir versprochen, ich komme wieder und ich werde Bestatterin und hier bin ich jetzt. Deswegen, es war irgendwie auch so eine Fügung.
Sie haben gerade gesagt, es könnte immer sein, dass es einen Grund gibt, warum ich den Beruf nicht mehr ausüben kann. Und es passiert auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen von Ihnen. Was sind das für Gründe?
Wenn zum Beispiel im näheren Familienumkreis ein völlig unerwarteter Tod eintritt beispielsweise. Ich hatte jetzt Gott sei Dank das große Glück, dass nur Menschen in meinem Umfeld gehen mussten, die gehen durften. Aber es kann natürlich durchaus auch mal anders sein. Also es ist, ich sage es immer wieder, der Tod kennt kein Alter und der Tod kann jeden treffen. Ich sage meistens einen Wimpernschlag und wir können betroffener werden und wir können aber auch trauernder werden. Na, wir leben ja so in unserer Gesellschaft, wo wir immer nur davon ausgehen, dass es nur die anderen Menschen trifft, aber es kann uns hier auch gleichermaßen treffen. Und ich meine, Gott bewahre davor, ich hoffe nie, dass ich in diese Situation kommen werde. Aber es kann auch in meinem näheren Umfeld Menschen treffen, völlig unerwartet, völlig unvorbereitet und vielleicht auch nicht dem Alter entsprechend.
Das könnte sie aus der Bahn werfen quasi.
Genau, und dann könnte das natürlich durchaus sein, dass es halt eben nicht mehr möglich ist, dass man diesen Beruf ausübt, weil wir haben den ganzen Tag mit Trauernden zu tun und ich kann nur dann gut begleiten, wenn ich meine Trauer verarbeitet habe. Wenn ich selber noch Trauernde bin, dann Menschen zu begleiten, wird durchaus schwierig oder stelle ich mir durchaus schwierig vor. Und auch das höre ich auch im Kollegenkreis, ne, dass einfach auch Menschen sagen, wenn sie gerade selber einen Verlust erlitten haben, dass sie halt eben nicht in der Beratung sitzen können, ohne halt über den eigenen Verlust nachzudenken, über die eigene Trauer nachzudenken.
Ja. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie begleiten auch in der Trauer. Wie sieht denn Ihre Dienstleistung eigentlich aus? Also wo fängt das an und wo hört das auf? Also Trauerbegleitung ist ja nochmal was ganz anderes, aber was machen Sie genau?
Also wir begleiten tatsächlich von Eintreten des Sterbefalles bis zur Beisetzung und manchmal auch darüber hinaus, je nachdem, wie die Todesumstände sind. In der Regel, klar, begleiten wir die Familie natürlich vollumfänglich, was Thema Formalitäten angeht, was die individuelle Trauerbegleitung angeht, also welchen Weg möchten sie überhaupt gehen, helfen bei Entscheidungen und so weiter und stellen durchaus auch mal die ein oder andere kritische Frage. Und das finde ich auch immer wichtig, weil klar, wir versuchen alles zu ermöglichen, aber wir haben auch rechtliche Grenzen beispielsweise. Und da muss man.
Können Sie da ein Beispiel sagen, was da mal jemand gefragt hat, was sich mal jemand gewünscht hätte, wo Sie dann gesagt haben, können wir nicht machen?
Das ganz klassische Beispiel ist ja, darf ich die Urne mit nach Hause nehmen? Das ist nun mal eben bei uns in Deutschland leider noch nicht erlaubt. Und da muss man halt auch einfach wirklich auch einfach mal eine kritische Frage stellen. Und die kann dann so aussehen, einfach mal die Frage zu stellen, wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? Und wie sieht es aus, wenn es Familien gibt, die zerstritten sind und jemand hat die Urne zu Hause stehen? Was passiert dann mit den anderen? Also da gibt es viele verschiedene Faktoren, die dann halt mit einspielen, mal von dem Rechtlichen ganz abgesehen. Aber gerade so, wenn man auf die kollektive Trauer schaut, es braucht zwar nicht jeder einen Ort, aber es gibt Menschen, die brauchen einen Ort, um zu trauern. Und wenn dann natürlich die Urne dann auf dem Kamin steht und man ist sich vielleicht eben nicht mehr so klippo, da kann es durchaus zu Schwierigkeiten führen.
Ja.
Genau, und deswegen ist das auch einfach unsere Aufgabe, definitiv da auch mal die eine oder andere kritische Frage zu stellen. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir natürlich unsere oder begleiten wir unsere Angehörigen ganz individuell, ganz transparent und ehrlich und eben einfach sie an die Hand zu nehmen und gemeinsam mit ihnen an den Weg zu gehen, damit sie nachdem unsere Begleitung abgeschlossen ist, also wir begleiten ja immer, der Sterbefall tritt ein, wir werden kontaktiert, wir treffen uns mit der Familie, sprechen über die Situation, schauen, wie soll bestattet werden und dann begleiten wir die Trauerfeier beziehungsweise die Lebensabschiedsfeier und dann die Beisetzung und dann gibt es noch ein, zwei formelle Dinge, die wir klären und dann sind wir in der Regel raus. Und unsere Kernaufgabe besteht einfach darin, dass wir in dieser Zeit, in der Regel sind so zwischen, ich sag mal, ja, so 2 und 8 Wochen, die wir Familien begleiten, sie in der Zeit so gut zu begleiten, dass sie nach der Beisetzung gut wieder in ihr neues Leben finden können.
Genau, dass man im Prinzip so einen Schritt abgeschlossen hat, um dann in Ruhe trauern zu können. Aber das, was man selber tun muss, ist dann abgeschlossen.
Genau.
Wo frage ich denn jetzt zuerst nach? Ich glaube, so einen wichtigen Teil haben Sie jetzt auch umschifft, weil ich meine, Sie müssen auch tote Menschen anfassen, Sie müssen die waschen, schminken oder die auch in den Sarg reinheben. Also Sie sind 30 sind, habe ich jetzt mal nachgerechnet und jetzt nicht unbedingt gebaut
Ich
wie
sage
Arnold
immer klein,
Schwarzenegger.
aber oho. Ich kleide sie tatsächlich an, gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen. Wir betten sie ein gemeinsam. Es gibt klar, es gibt Tragehilfen und so weiter, die
Ah,
wir dann
okay.
auch nutzen.
Also so ein Lift oder
Genau.
sowas. Wie im Krankenhaus quasi.
Genau,
Ja,
genau.
okay.
Oder auch aus der Pflege kennt man das auch sehr, sehr gut, dass es
Genau.
halt so Tragevorrichtungen gibt oder auch Schaufeltragen, womit man dann die Verstorbenen rückenschonend dann von A nach B versetzen kann und umlagern kann. Klar, es ist natürlich immer, ich habe wahnsinnig Respekt, das habe ich ja eingangs schon gesagt, vor der Aufgabe. Auf der anderen Seite ist es für mich eine absolut große, würdevolle Arbeit, die ich dann zum Schluss verrichten darf, weil mir eben die Familien ihre Verstorbenen anvertrauen und ich darf sie ein letztes Mal ankleiden und ich darf sie ein letztes Mal herrichten und sie praktisch dann für ihre Reise schön machen. Und das ist so eine Aufgabe in meinem Berufsfeld, die mich unfassbar doll erfüllt und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, das machen zu dürfen.
Danach sehen die Angehörigen die Leute noch mal in der Regel, oder?
Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich, auch regional unterschiedlich. Also es gibt einige Regionen, da werden Abschiednahmen gar nicht gemacht. Bei uns in Hamburg, wir bieten das tatsächlich auch sehr, sehr aktiv an, weil wir das einfach als wichtigen Puzzleteil finden zur aktiven Trauerbewältigung. Und ich würde sagen, bei uns nimmt jede dritte Familie Abschied am offenen Sarg nochmal, unabhängig von den Todesumständen. Es gibt auch Todesumstände, wo wir das wirklich empfehlen, das zu machen. Wenn es jetzt beispielsweise ein Unfalltod ist oder ein Suizid beispielsweise, da brauchen die Angehörigen leider, so schlimm sich das auch anhört, nochmal diesen Blick im Sarg. Und vielleicht auch die verletzte Person noch mal zu sehen, um zu begreifen, was überhaupt passiert ist. Gleichermaßen bieten wir das aber auch an, wenn jemand im Pflegeheim verstorben ist oder eben im Krankenhaus und die Angehörigen waren sogar vielleicht dabei, einfach damit die Angehörigen auch für sich ein gutes Gefühl bekommen können, dass A, ihre Verstorbenen in guten Händen sind und eben für sich auch wirklich noch mal zu verinnerlichen, dass eben jemand verstorben ist.
Sie bieten es an, das heißt, die liegen in einer Leichenhalle und man geht dorthin. Oder liegen die bei den Leuten daheim?
Das ist unterschiedlich. Also erst liegen sie natürlich bei uns in unseren klimatisierten Räumen. Dann haben wir Abschiedsräume, die wir dann entsprechend vorbereiten, wo dann die Verstorbenen aufgebahrt werden. Wir haben aber auch tatsächlich die Möglichkeit, dass wir eine Hausaufbahrung machen, wo wir dann die Verstorbenen entweder wieder zurück nach Hause überführen und sie dort nochmal aufbahren. Da gibt es auch verschiedene, ja, Hilfsmittel, gerade auch so zwecks Kühlung und so weiter, dass man da auf der sicheren Seite ist. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass wenn jemand zu Hause verstorben ist, dass wir dann erst rausfahren, die Verstorbenen vor Ort zu Hause fertig machen, dann auch gemeinsam mit den Angehörigen zusammen. Dann gehen wir wieder, der Verstorbene verbleibt dann zu Hause. Das ist ja bis zu 36 Stunden bei einem natürlichen Tod gesetzlich erlaubt. Das wissen
Ah,
viele
okay.
auch
Nee,
nicht.
habe ich nicht
Genau.
gewusst.
Also Verstorbene dürfen bei einem natürlichen Tod bis zu 36 Stunden zu Hause verbleiben, bis wir dann endgültig in unsere klimatisierten Räume überführen. Und genau, viele wissen es eben nicht, deswegen sprechen wir das wirklich auch ganz aktiv nochmal bei den Angehörigen an, klären das auch gleich schon beim Ärztentelefonat ab, wenn jemand beispielsweise zu Hause verstorben ist. Und wir kommen dann irgendwann, wenn dann der Abschied durch ist, alle Abschied genommen haben und die Familie uns praktisch das Zeichen gibt, dass wir dann überführen dürfen.
Sie haben auch ganz am Anfang schon gesagt, dass Sie besonderen Wert darauf legen, dass Ihre Bestattungen individuell sind. Jetzt kann ich mir das ja schön ausdenken für meine Mutter, aber wenn ich noch Geschwister habe, gibt's da wahrscheinlich auch manchmal unterschiedliche Meinungen, oder?
Absolut. Ich würde meine Hand dafür, glaube ich, ins Feuer legen, dass nirgendwo anderes so viel gestritten, gelacht und geweint wird. Klar, es prallen natürlich manchmal Meinungen aufeinander. Ich hatte schon Situationen, da ist die Familie abends zu mir gekommen. Am nächsten Tag gab es einen Anruf und es gab gegenüber der Hälfte der Familie eine Auskunftssperre, weil die sich eben nicht einig geworden sind.
Herrlich.
Genau, also wir sind dann am Ende tatsächlich, funktionieren wir nicht nur als Bestatter und Bestatterin, wir sind auch Streitschlichter, wir sind Mediatoren und so weiter. Also wir gucken natürlich auch, dass wir immer vermitteln und dass wir für alle Parteien einen geeigneten Weg finden, um eben das allen so gerecht zu gestalten, wie es halt eben passt, ne? Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass Verstorbene zu Lebzeiten über die Bestattung sprechen, im besten Falle sogar schon eine Bestattungsvorsorge abgeschlossen haben, um eben genau solche Situationen zu vermeiden.
Damit nicht jeder von sich behaupten kann, das hätte er oder sie so gewollt?
Genau. Aha.
Lernt man sowas in der Ausbildung eigentlich? Also Streitschlichter, Mediator, das klingt jetzt so gar nicht. Ich meine, Sie haben auch die Meisterprüfung gemacht. Ist das dann schon die Meisterklasse oder wo lernt man das?
Ja, also man lernt natürlich grundlegende Dinge in der Ausbildung zur Bestattungsfachkraft, wo wir dann einfach auch verschiedene Themengebiete haben, so Trauerpsychologie zum Beispiel oder Beratungsgespräche, wo es dann auch nochmal überbetriebliche Lehrunterweisungen gibt, wo dann wirklich die Schüler und SchülerInnen dann gemeinsam mit uns Dozenten und Dozentinnen dann eine Woche alle möglichen Gesprächsführungen durchgehen, Situationen durchgehen und durchsprechen, damit wir sie halt eben dann darauf vorbereiten können. Auf der anderen Seite ist es am Ende, es ist auch menschlich zu streiten. Man muss halt einfach als Bestatter, wir sind am Ende, das vergessen auch viele, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. So, und dann natürlich Partei zu ergreifen, wäre vielleicht nicht so clever. Deswegen ist es da einfach in solchen Situationen wirklich auch einfach menschlich zu handeln und sich dann vielleicht auch mal aus der Situation zurückzuziehen. Auch das habe ich schon gemacht, dass ich einfach wortlos den Raum verlassen habe und gesagt habe, ich bin jetzt erstmal raus.
Macht ihr euren Kram erstmal unter euch aus, würde ich es übersetzen jetzt gerade.
Genau so ungefähr und bin dann nach 10 Minuten wieder reingegangen, da war alles vom Tisch.
Okay.
Ja, genau, und sowas versuchen wir natürlich auch unseren Auszubildenden dann in der Ausbildung auch beizubringen, wie man eben in solchen Situationen umzugehen hat.
Was sind denn so die extremsten Wünsche, die Ihnen mal begegnet sind, die Sie vielleicht auch umsetzen konnten?
Also es ist ja, Individualität ist ja, finde ich, so ein breit gefächertes Wort. Ne? Also wir bieten zwar auch individuelle Bestattungen an, aber individuelle Bestattung bedeutet halt eben nicht immer nur die Luftraumbestattung oder eine Kompostierung oder irgendwo in der Antarktis verstreut zu werden. Individualität bedeutet halt wirklich einfach auf die Bedürfnisse der Verstorbenen und der Angehörigen zugeschnitten.
Aber die ersten drei Beispiele hatten Sie noch nicht, oder? Kompostierung,
Luftraum. Doch nicht, tatsächlich.
Okay.
Auch wenn alles mittlerweile möglich ist tatsächlich. Jetzt aktuell begleite ich einen Fall, da wird eine Rücküberführung nach Miami gewünscht beispielsweise. Ne, USA hat ja keinen Friedhofszwang, dort soll die Asche dann irgendwann verstreut werden, weil sie auch eben aus Miami kam. Klar, sowas kommt natürlich relativ häufig vor, aber so richtig abgefahrene Dinge gibt es dann tatsächlich eher. Das machen dann unsere Kollegen aus Holland oder aus der Schweiz oder aus Österreich, die dann nochmal andere Möglichkeiten haben tatsächlich.
Also rechtlich auch andere Möglichkeiten haben.
Genau.
Ah, okay.
Und ich glaube, so das Abgefahrenste, ich habe mal eine ältere Dame begleitet, da ist der Ehemann verstorben und ja, das war keine so ganz so schöne Ehe und sie wollte dann tatsächlich seine Asche ausgehändigt haben, um ihn auf dem Komposthaufen zu entsorgen.
Durfte sie dann nicht, oder?
Da konnte ich dann Gott sei Dank noch intervenieren und sagen, dann lassen Sie uns doch eine anonyme Seebestattung draus machen, dann wird er mehr verstreut. Das ist, weil ihr war auch wichtig, dass das so kostengünstig wie möglich ist, weil sie danach mit dem übrig gebliebenen Geld der Sterbegeldversicherung noch einen schönen Urlaub machen wollte.
Und das klingt ja wirklich
ist
wie
es aber Gott sei Dank auf eine anonyme Seebestattung dann hinausgelaufen.
Es gab keine Kinder aus dieser Ehe, die da irgendwie... Okay.
Genau.
Jetzt haben Bestattungen aber oft auch ganz viel so mit Traditionen und Brauchtum zu tun und mit Glauben zu tun. Also ich komme aus einem kleinen Dorf, ist es zum Beispiel so, dass die Nachbarn immer den Sarg tragen. Und da gibt es auch ganz viele Rituale, zum Beispiel Rosenkranz beten an den drei Abenden bis zur Erdbestattung. Das ist so die klassische Beerdigung. Was machen Sie da so für Erfahrungen? Brauchen Leute auch Rituale, um sich dran entlang zu hangeln? Oder ja, ist das wiederum komplett unterschiedlich, dass Leute einfach, je nachdem, wie weit sie auch entfernt sind von solchem Brauchtum, das auch gar nicht brauchen? Oder es vielleicht auch innerlich ablehnen? Was machen Sie da für Erfahrungen?
Das ist ganz unterschiedlich. Auch wieder regional total unterschiedlich tatsächlich. Wir leben natürlich in Hamburg. Wir sind eine anonyme Großstadt. Da wissen Nachbarn häufig gar nicht, dass der Nachbar verstorben ist und erfahren das dann irgendwann erst Wochen später. Mittlerweile geht es, glaube ich, einfach auch viel darum, Trauerrituale neu zu interpretieren, gar nicht sie voll wegzulassen oder ganz wegzulassen, sondern einfach neu zu interpretieren beispielsweise. Gerade auch so mit dem Sargtragen zum Beispiel, was ja seinerzeit ja wirklich gängig war und immer gemacht worden ist durch Freunde, Nachbarn und Bekannten. Das sind natürlich Traditionen und Bräuche, die wird es immer geben. Aber wir haben natürlich auch mittlerweile, gerade auch wenn wir auf das Kerzenritual gucken, das ist ein Ritual, was nun einfach neu interpretiert worden ist, ne, was aus der Kirche kommt, wo man eben für Verstorbene in Gedenken ein Licht anzündet. Das wurde jetzt mittlerweile so neu interpretiert, dass man halt eben auch in der Kapelle vorne am Eingang eine Kerze bekommt und die dann anzünden darf und vorne dann am Sarg oder an der Urne ablegen kann. Also tatsächlich, gerade bei uns in Hamburg geht es gar nicht darum, sich davon zu entfernen oder zu sagen, man möchte diese ganzen alten Traditionen und Bräuche nicht, sondern einfach sie neu zu interpretieren. Mhm. Ja, und dafür sind die Angehörigen auch offen.
Also das sind Neuinterpretationen von alten Sitten und Gebräuchen. Und ich habe vorher gesagt, es gibt so viele Traditionen, wo man sich entlanghangelt. Dann weiß man wenigstens, was man in dieser Situation so tut, weil über den Tod redet man ja eigentlich nicht. Erfahren Sie das auch so, dass man kaum drüber redet? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es aufbricht, dass immer mehr Leute auch durchaus bereit sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Tatsächlich, ja, das haben Sie genau richtig wahrgenommen. Also ich würde so, wenn ich jetzt auf die letzten, ich würde sagen, 3 bis 5 Jahre blicke, dann bricht das Thema tatsächlich gerade sehr, sehr auf. Ich sage auch immer ganz vorsichtig, es scheint aktuell so ein bisschen Trend zu sein, sich so ein bisschen auch damit auseinanderzusetzen und eben für sich auch zu schauen, wie möchte ich bestattet werden oder beruflich etwas mit dem Tod zu machen. Unsere Ausbildungszahlen schießen durch die Decke. Also wir haben aktuell keine Nachwuchsprobleme. Das ist natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass einfach medial sehr viel über das Thema gesprochen wird. Na, also es ist nicht mehr wie seinerzeit, es kam ein Bericht über Sterben, Tod und Trauer und man hat weggeschaltet, ganz im Gegenteil. Wir haben mittlerweile einfach auch medial die Möglichkeit, aus einer sicheren Entfernung zu vermitteln. Ja. Na, und jeder darf ganz frei entscheiden, bleibe ich dabei, schaue ich mir das an oder scrolle ich einfach weiter oder schalte den nächsten Sender ein.
Oder womöglich die nächste Podcast-Folge, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich nicht tut jetzt.
Genau, aber es ist tatsächlich, es bricht gerade auf, immer mehr Menschen sprechen darüber und das ist auch einfach so ein bisschen, wie gesagt, dem medialen Interesse tatsächlich geschuldet.
Wenn Menschen dann bei Ihnen über Tod und Trauer reden, was sie ja tun müssen. Und wenn sie das vorher aber vielleicht noch nie so gemacht haben, merken sie, dass das was macht mit den Menschen?
Ja, sie sind absolut erleichtert. Also meistens kommen sie hier rein, wenn wir gerade so ein klassisches Vorsorgegespräch haben und sie kommen dann hier rein und dann ist immer so ein bisschen beängstigend und sehr zurückhaltend.
Ja, stimmt, und ich sie sagen, liegen das ja auch schon vorher an, genau. Das ist wahrscheinlich auch die cleverere Alternative.
Genau, 99% stehen dann vorne an der Tür und sagen dann, das hat sich gar nicht angefühlt, als wäre man in einem Bestattungsinstitut und sind richtig, richtig erleichtert darüber, dass sie halt jetzt eben einfach auch ihre Bestattung geplant haben und darüber gesprochen haben. Und ich sage es ja auch immer wieder, es ist gerade so die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer nimmt uns die Angst davor. Warum haben wir Angst vor dem Thema, wenn wir uns nicht damit befassen, nicht befassen möchten? Aber dieses bewusste Auseinandersetzen mit etwas nimmt uns die Angst davor.
Und wie ist das mit Ihnen ganz privat? Diese ständige Beschäftigung mit dem Thema, wie beeinflusst das Ihr Privatleben?
mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ich habe natürlich manchmal sitze ich abends auf der Couch und dann habe ich so Gedankenblitze, dass ich mir so denke, was ist eigentlich, wenn du morgens nicht aufwachst? Weil das kann mir ja auch passieren. Wie oft passiert das, dass Menschen sich abends hinlegen und nicht wieder aufwachen? Man lernt das Leben natürlich auch von einer ganz anderen Seite zu betrachten tatsächlich. Man schätzt viele kleine Dinge im Leben, die für uns hier eigentlich so alltäglich und selbstverständlich sind. Aber sich einfach auch bewusst zu machen, was es halt eben bedeutet, dass das Leben von jetzt auf gleich vorbei sein kann, macht natürlich was mit einem. Und ich sage immer und immer wieder, wenn ich jetzt sterben würde, ich würde, glaube ich, nicht gerne sterben, ich würde aber, glaube ich, sehr zufrieden sterben.
Kommen wir mal wieder zurück auf Ihre berufliche Entwicklung. Sie haben da nicht nur die Ausbildung gemacht, haben auch die Meisterprüfung gemacht, Sie haben sich selbstständig gemacht. Als Frau, als junge Frau, wie exotisch ist das? Ich meine, Sie haben gerade gesagt, Nachwuchssorgen gibt's nicht, aber Frauen?
Das haben wir tatsächlich nicht mehr. Man hört ja oft, dass ja die Bestattungsbranche eine sehr männerdominierte Branche ist.
Ja, genau.
War vor 15 Jahren, als ich mit meinen zarten 14 Jahren angefangen habe, auch der Fall. Mittlerweile bin ich da ganz feste Überzeugung von, dass es halt eben nicht mehr schön ist, zu sagen, dass wir eine männerdominierte Branche sind, weil das sind wir nicht mehr. Wir haben unfassbar viele frauengeführte Bestattungsunternehmen. Unsere Ausbildungsklassen sind überdurchschnittlich mehr mit Frauen besetzt und es interessieren sich einfach auch deutlich mehr Frauen für den Beruf als Männer tatsächlich. Also wir sind da mittlerweile, würde ich fast sagen, den Männern überlegener.
Ja, Wahnsinn, hätte ich wirklich nicht erwartet. Manche Leute witzeln ja auch, dass ihr Job der wahrscheinlich krisensicherste überhaupt ist, weil gestorben wird ja immer. Und dann kommt auch oft gleich so ein Vorwurf, dass so eine Beerdigung auch wahnsinnig teuer ist, dass Bestatter aus der Not der Leute auch noch Geld machen. Das heißt, die fühlen sich dann wahrscheinlich nicht so richtig gut beraten. Wie erkenne ich denn einen guten, seriösen Bestatter?
Also ich muss erstmal tatsächlich sagen, gerade auch so diese Kostenthematik wird uns immer und immer wieder angehaftet, ne? Das, was Sie auch gerade gesagt haben, dass wir mit dem Tod und mit dem Leid anderer Geld machen. Wir sind am Ende des Tages ein Dienstleistungsunternehmen. Wir bieten eine Dienstleistung an und möchten natürlich auch dafür vergütet werden, ne? Wir haben Fixkosten, wir haben Mitarbeiter, wir haben Fahrzeuge. Das muss natürlich alles entsprechend finanziert werden. Wir arbeiten aber auch dafür und tun etwas dafür. Mittlerweile ist es so, es ist absolut keine Schande, sich mehrere Angebote einzuholen, wenn man sich nicht gut aufgehoben fühlt in einem Bestattungsinstitut. Wir haben Seiten, gerade der Bundesverband Deutscher Bestatter, der hat eine Möglichkeit, dass man für sich Preise dort ganz transparent, ganz anonym, ohne da irgendwelche Angaben hinterlegen zu müssen, für sich schauen kann, wie ist so der Kostenrahmen, was kann ich mir leisten, was möchte ich vor allem auch leisten. Aber grundsätzlich, wenn man zu einem Bestatter geht oder zu einem Bestattungsinstitut, dann ist Transparenz eine absolut wichtige Sache und Ehrlichkeit. Na, ein Bestattungsinstitut, was alles verspricht, da würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil wie gesagt, wir haben rechtliche Grenzen, die wir einhalten müssen. Und ja, das ist natürlich gerade so die Transparenz. Wofür stehen die Kosten? Was steht dahinter? Was beinhalten diese Kostenpositionen? Und wenn man am Ende sagt, das ist mir zu teuer oder ich habe kein gutes Gefühl, dann ist es keine Schande, sich ein zweites oder auch ein drittes Angebot einzuholen. Ich habe in Hamburg ganz häufig die Situation, da bekomme ich einen Anruf und da sagen die Angehörigen, ach übrigens, Sie sind die vierte Bestatterin, die wir jetzt mal anrufen, was haben Sie denn so anzubieten? So, und dann erzähle ich so ein bisschen, was wir leisten können, wie die Preise sind und so weiter, bin da absolut ehrlich. Dann gibt es auch keine versteckten Kosten oder ähnliches und dann bleiben Sie hoffentlich und in der Regel dann auch tatsächlich bei mir.
Es ist ja auch immer ein doofes Gefühl, wenn man dann sagt, das mag alles ganz richtig sein und die Preise sind nun mal so, aber ich habe einfach das Geld nicht und trotzdem möchte ich eine würdevolle Verabschiedung für meinen Liebsten. Gibt es auch sowas wie Sonderangebote? Oder kann man da irgendwo sparen bei irgendwelchen Sachen?
Es gibt natürlich Dinge, die optional sind, die zum Beispiel eine Schmuckurne, die ist nur optional beispielsweise. Es gibt aber auch Dinge, wo wir gesetzlich zu verpflichtet sind. Wir können ohne Sarg nicht bestatten, unabhängig von der Feuerbestattung oder Erdbestattung, die brauchen wir immer. Und es gibt einfach auch viele Kosten. Da haben wir als Bestattungsinstitut gar keinen Einfluss drauf. Das wissen viele auch nicht. Wir haben keinen Einfluss auf die Gräber, wir haben keinen Einfluss auf das Krematorium. Wir zahlen am Ende oder verkaufen am Ende unsere Dienstleistungen und das ein oder andere Produkt. Und klar, es, natürlich, es gibt einige Produkte, die sind optional und auch gerade im Thema Blumenschmuck. Es muss dann vielleicht nicht der große, dekadente Blumenschmuck sein. Vielleicht tut es auch ein einfacher, schöner, schlichter Blumenstrauß oder ein einfacher, schlichter Ohrenkranz. Also ich sage immer, gerade wenn ich Angehörige hier sitzen habe, die dann halt leider nicht zum Sozialamt gehen möchten oder auch nicht können, aber finanziell halt nicht die Möglichkeit haben, dann nehmen wir uns die Zeit, gehen ganz in Ruhe Kostenpunkt für Kostenpunkt durch und schauen, inwieweit können wir entgegenkommen, was ist optional, was ist nicht optional und wo können wir halt einfach nochmal ein bisschen runterschrauben, so dass wir dann auch einfach ein gutes Gefühl vermitteln, dass es halt eben nicht darum geht, Summe X jetzt aufzutreiben, um die Bestattung zu bezahlen.
Wenn sich dann ein Kunde trotzdem irgendwie schlecht beraten fühlt oder am Ende sagt, das ist alles nicht so richtig gelaufen, kommt es vor, dass die versuchen, sie zu verklagen? Und gibt es dann irgendwie sowas wie einen Berufsverband, der ihnen hilft?
Soweit ist es Gott sei Dank noch nicht gekommen. Tatsächlich bin ich auch, also habe ich da auch eine ganz, ganz klare Haltung. Sobald wir hier bei uns im Haus merken, da gibt es Ambivalenzen, wir finden nicht auf einen Nenner, dass wir dann tatsächlich auch den Bestattungsauftrag dann absagen, dass wir sagen, wenden Sie sich vielleicht an Kollegen oder Kolleginnen, wo Sie sich besser aufgehoben fühlen. Denn nur, wenn wir uns gegenseitig vertrauen, können wir harmonisch miteinander arbeiten. Sollte es im Worst Case mal zu einer Situation kommen, zum Beispiel so ein ganz klassischer Fall, wenn jemand am Ende doch irgendwie unzufrieden ist mit der Rechnungserstellung und es kommt zu Streitigkeiten, haben wir Gott sei Dank unseren Bestatterverband, wo ja auch überwiegend, ich glaube, wir sind an die 5.000 Bestattungsunternehmen, 3.000 sind dort Mitglied. Die haben unter anderem eine Schlichtungsstelle und da können wir uns dann hinwenden und dann Hilfe vom Verband bekommen und Unterstützung.
Gibt es sowas wie eine Innung der Bestatter?
Also, gibt es tatsächlich auch. Also unser Dachverband ist unser Bundesverband der deutschen Bestatter. Und da wiederum wird man Mitglied, wenn man im Landesverband oder in der Landesinnung Mitglied ist. Also jedes Bundesland hat nochmal seine eigene Innung, wo wir uns auch hinwenden können bei Schwierigkeiten oder halt eben den eigenen Landesverband. Und diese Landesverbände und Landesinnungen wiederum sind Mitglied in unserem Bundesverband deutscher Bestatter. Und so baut sich das tatsächlich bei uns auf. Dann gibt es auch die Bundesjunioren bei uns, wo ich dann auch unsere Bundesjuniorensprecherin bin tatsächlich. Also da geht es dann auch wirklich darum, dass wir alt und jung vereinen, dass wir aus Tradition von gestern vielleicht auch einfach eine neue Vision für morgen machen. Also wir arbeiten da tatsächlich sowohl die jungen Leute als auch die, ich sag mal, die ältere Generation, versuchen da wirklich möglichst auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und zu kooperieren. Und das funktioniert ganz wunderbar.
Ich stelle mir das versuche mir gerade vorzustellen, wie so ein Bestatterkongress aussieht.
Ja, das ist ganz interessant. Da wird über alles gesprochen. Klar, es geht natürlich auch viel über Themen, die uns alle bewegen. Gerade auch so um Gesetzesänderungen jetzt aktuell beispielsweise so das Thema Meisterpflicht bei uns. Ja, sehr, sehr präsent, weil wir halt ja leider gar keine Meisterpflicht haben oder ein zulassungsfreies Handwerk sind. Und wir versuchen da gerade wirklich allen Mitteln in irgendeiner Form unsere Meisterpflicht zu bekommen. Und da zählt es halt wirklich einfach auch präsent zu sein, darauf aufmerksam zu machen, was es bedeutet, einen Meisterbetrieb zu führen oder eben kein zulassungsfreies Handwerk zu sein. Es gibt viele Betriebe, die keinen Meister haben, die aber eine super Arbeit leisten. Das muss ich an der Stelle aussagen. Es gibt aber leider auch gleichermaßen viele schwarze Schafe und eben einfach, um das auch so ein bisschen einzudämmen und auch eine Qualitätssicherung zu bieten und gute Standards zu bieten, ist es einfach auch eben super wichtig, dass wir diese Meisterpflicht bekommen, ne?
Ja, das wäre ja auch für Leute, die dorthin kommen, ein Gütesiegel sozusagen, wenn da der Meisterbrief an der Wand hängt.
Klar, es gibt einige Leute, denen ist das wichtig. Ich habe Anrufe teilweise, wo sie mich wirklich dann darauf ansprechen, ob es denn stimmt, dass ich wirklich Meisterin bin. Aber es ist natürlich ein gutes Aushängeschild, wenn man sich als Meisterbetrieb dann ausweisen kann. Und wir sind natürlich auch durch einen Meisterbetrieb dazu berechtigt, auszubilden,
ja,
was
stimmt,
halt auch nochmal wichtig ist. Ja. Na, um eben halt einfach, wir haben leider zu wenig Betriebe, die ausbilden, dafür, dass wir so viele Anfragen haben. Und das wäre auch ein wichtiger Punkt tatsächlich.
Das andere Wort habe ich jetzt schon wieder vergessen. Sie sind ein Handwerk, das nicht?
Ja, wir sind ein zulassungsfreies Handwerk.
Zulassungsfreies Handwerk, was heißt denn das?
Das bedeutet, dass Sie jetzt theoretisch zum Gewerbeamt gehen können und sagen, ich hatte so ein nettes Gespräch mit der Frau Göhren, ich glaube, ich werde Bestatterin, dann melden Sie Ihr Gewerbe an und dann sind Sie Bestatterin.
Okay.
Es gibt keine Qualifikation, die man dann tatsächlich nachweisen muss. Man kann dann einfach seinen Aktenkoffer in die Hand nehmen und Hausbesuche machen und sagen, ich bin Bestatter oder Bestatterin.
Das ist ja wirklich unglaublich. Sie haben die Meisterprüfung? Ja. Sie dürfen ausbilden, bilden Sie schon aus?
Aktuell noch nicht, zum 1.8. geht's bei uns hier.
Ah ja, okay, dann haben Sie Ihre erste Azubine oder ersten Azubi?
Azubine tatsächlich, gar nicht gewollt, aber wir bekommen unendlich viele Bewerbungen und da waren sage und schreibe nur 2 Bewerbungen von jungen Bestattern oder jungen angehenden Bestattern, die sich dafür interessiert haben. Ansonsten waren es wirklich nur junge Frauen, die sich hier beworben haben.
Das ist wirklich eine neue Erkenntnis, die ich aus diesem Gespräch heute mitnehme. Haben Sie es denn jemals bereut, Ihren Beruf gewählt zu haben?
Nein, und ich würde es auch immer wieder tun. Also es ist Gott sei Dank bisher noch nie etwas Gravierendes passiert, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Ich habe all das, mein Werdegang, wie der angefangen hat, wie der verlaufen ist, auch jetzt mit meiner Selbstständigkeit, dass ich diesen Schritt gewagt habe und ja diesen Mut hatte, auch etwas Neueres dann auf die Beine zu stellen. Das bereue ich keineswegs und das würde ich jederzeit wieder so machen.
Ich wünsche Ihnen und vor allen Dingen Ihren Kundinnen und Kunden, dass Sie das noch ganz, ganz lange machen. Und danke für ziemlich ungewöhnliche Einblicke.
Vielen lieben Dank.
Und ich bin gespannt, was unser Diözesanpräses Michael Wagner jetzt noch zu unserem Thema zu sagen hat. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Brigitte Strauß und vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank. Bis bald.
Kapum, der Denkanstoß mit KAW Diözesanpräses Michael Wagner.
Früher war der Tod sichtbar. Er war Teil des Lebens. Man lebte mit ihm in den Häusern, auf den Straßen, in den Kirchen. Die Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens, war ein Teil menschlichen Alltages. Heute dagegen ist der Tod aus dem Alltag verdrängt. Anonym, abgeschirmt, versteckt findet er in Klinikzimmern statt. Und doch gleichzeitig ist er medial allgegenwärtig, in Serien, in Nachrichten, in Bildern, deren Anzahl ich kaum noch zu verarbeiten vermag. Paradox. Der Tod ist zugleich allgegenwärtig und verdrängt. Der Beruf des Bestatters findet als Profession keine Anerkennung. Es fehlt an einer verpflichtenden Ausbildung und an einer Meisterpflicht. Das entspricht ganz dem Kapitalismus, der Berufsfelder entwertet, verachtet, die mit dem Menschsein an sich zu tun haben. Dem muss die Kirche aus dem Geist der Soziallehre widersprechen. Denn wo Menschen Würde geben, da verdient ihre Arbeit Respekt. Papst Franziskus betonte, jede Arbeit ist Ausdruck der Person und die Person ist heilig. Es ist kein Zufall, dass gerade Frauen vermehrt den Dienst als Bestatterin tun. Eine Lücke, in die Frauen treten. Sie engagieren sich feinfühlig, zugewandt und mutig als Bestatterinnen. Frauen hielten am Kreuz aus, während die Männer flohen. Frauen gingen früher morgen zum Grab, um den Leichnam zu salben. Und Frauen sahen als erste den Auferstandenen. Gleichzeitig erleben wir auf kirchlicher Seite einen Bruch. Immer häufiger übernehmen freie Redner die Begleitung an der Schwelle des Todes. Viele Gläubige fühlen sich von Seelsorgern nicht verstanden, etwa weil eine theologische Sprache gewählt wird, die zu abstrakt erscheint und scheinbar selber nur den Tod auf Abstand halten will. Auch hier zeigt sich, der Tod verlangt Nähe, echtes Hinhören, gelebten Trost und keine Floskeln. Vielleicht liegt genau darin das tiefere Thema. Der Tod konfrontiert mit 2 Grundproblemen unserer Gesellschaft. Mit Singularität und mit Verlust. Jeder Mensch muss heute besonders einzigartig, außergewöhnlich sein. Auch der Tod wird personalisiert, inszeniert und zelebriert. Und gleichzeitig darf in einer fortschrittsgläubigen Welt nichts stillstehen oder schon gar nicht enden. Der Tod ist der große Tabubruch. Was bedeutet das für uns als Christen? Den Tod nicht theologisch überfrachten und erhöhen, sondern ihn begleiten in der Nähe, im Aushalten und im Ernst nehmen. Dass wir als Kirche wieder zu Seelsorgern werden, die mit Worten trösten, mit Händen halten, mit Herzen, die hören. Ja, der Tod ist Arbeit. Arbeit am Leben, Arbeit am Loslassen, Arbeit für ein Leben in Herrlichkeit. Der Tod verweigert sich der Produktion, dem Fortschritt, dem Ergebnis. Der Tod verlangt vielmehr Hingabe, Vertrauen und Hoffnung. Diese Arbeit tue ich als Christ nicht allein, denn Christus geht mit mir, mit uns allen mit. Davon erzählt der Karsamstag, der Tag der Grabesruhe, der heute kaum noch im Bewusstsein der Menschen ist. An ihm steigt Christus selber hinab in die Tiefen des Todes, um uns hinaufzuführen zum Licht der Auferstehung. Schlussendlich ergibt sich für die KAB als gesellschaftspolitischen Verband daraus eine wichtige Aufgabe. Es ist notwendig, dass wir uns auseinandersetzen, wie mit Tod und Verlust umgegangen wird und was sie für die Gesellschaft bedeuten. Es ist uns geboten, gesellschaftlich mitzuwirken, eine Ars Moriendi für die Gegenwart zu gestalten.
Das war Kabumm, ein Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung, produziert vom St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.